Ich grüße euch in diesem Gottesdienst, auch euch, die ja drüben in der Übertragung seid, wenn da welche sind. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr könnt gut hören. Und ich grüße auch an dieser Stelle mal die, die uns per Podcast hören, weil ich habe selber einige Jahre lang zu denen gehört und habe die Predigten hier aus dem Christustreff immer per Internet gehört, auf mein iPod geladen, und wenn ich durch Jerusalem gegangen bin oder wenn wir irgendwo mit einer Gruppe einen Ausflug gemacht haben nach Qumran oder zum See Genezareth, da hatte man dann 3 Stunden im Auto, konnte gleich 5 CT-Predigten nacheinander hören. War manchmal ein bisschen Überdosis, aber so hat man mal mitgekriegt, was sich hier bewegt. Und ich habe mich immer besonders gefreut, wenn die Prediger mal zu uns am Podcast geredet haben. Also, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Wir grüßen euch an diesen Sonntagmittag in Marburg, der ein Wahlsonntag ist. Ich weiß nicht, was ihr sozusagen in den Gedanken heute hattet, als ihr herkamt. Vielleicht sind manche schon heute Vormittag im Wahllokal gewesen. Ich will das jetzt nicht kontrollieren. Aber wenn ihr noch nicht da seid, hoffe ich, dass ihr gleich noch hingeht und dass wir uns alle beteiligen an diesem sehr wichtigen Tag, an dieser sehr wichtigen Entscheidung, die natürlich dazu verleiten würde, dass man heute auch über Politik predigt. Und früher hat man das auch gerne so gemacht, dass man am Sonntag der Wahl dann nochmal schnell die Wahlempfehlung von der Kanzel abgab und sagte, diese Partei bitte wählen dieses Jahr. Das möchte ich heute Morgen nicht machen. Ich habe überlegt, es ist natürlich ein Thema, was uns beschäftigt, ob man über Politik reden sollte, aber ich habe mich genau dagegen entschieden. Gedacht, lass uns einfach über was ganz anderes reden. Erstens ist sowieso seit Freitag Wahlkampfende. Und zweitens ist ja das manchmal auch eigentlich die wirklich politisch die politische Weise, Christ zu sein, dass wir als Gemeinde nicht eine bestimmte politische Richtung vorgeben, sondern akzeptieren, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen mit verschiedenen politischen Ansichten. Und wenn wir hier fragen würden, werden wir vermutlich verschiedene Antworten kriegen, was ihr wählt. Vielleicht sind einige sogar von uns in Parteien Mitglieder und auch in verschiedenen Parteien. Und das ist immer eine der faszinierenden Dinge, die mich an der Gemeinde Jesu faszinieren, dass hier politisch interessierte Leute zusammen sind, die sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen in unserer Gesellschaft, wir wollen mit daran arbeiten, dass das Reich Gottes unsere Gesellschaft durchdringt und verändert, aber wir tun das auch in verschiedenen Parteien. Und das war uns in Jerusalem auch immer sehr spannend, wo wir mit Arabern und Juden zusammengearbeitet haben und gerade in der Gemeinde Jesu, die nebeneinander gesessen haben, und gesagt haben, wir wollen gemeinsam als Gemeinde trotz unserer Unterschiedlichkeit politisch sein. Und deswegen ist es manchmal vielleicht die richtige Weise, politisch aktiv zu sein in einer Gemeinde, dass man nicht eine bestimmte Parteipolitik von vorne predigt, sondern genau diese Vielzahl auch nebeneinander stehen lässt. Deswegen heute keine Politik, sondern gemäß dem Thema Gottes Begegnung. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, wo jemand Gott begegnet, nämlich Moses in der Wüste Sinai, und das ist in einer Reihe, wo wir über Begegnungen mit Gott reden. Wir haben schon gehört von Hagar, der Zweitfrau von Abraham, die Gott erlebt hat in einer Zeit, wo sie völlig am Rande in die Wüste geschickt wurde von Abraham, und Gott hat gesagt, ich bin bei dir in der Wüste. Und dann haben wir gehört von Jakob letzte Woche, der mit seinen schwierigen Familiengeschichten erlebt hat, wie er durch die Gottesbegegnung ganz verändert wurde, ein anderer Mensch aus ihm wurde und auch Heilung und Versöhnung passiert ist. Und heute wollen wir uns diese Begegnung anschauen von Moses, der Gott in der Wüste begegnet. Und ich möchte heute, man könnte über diese Geschichte sehr, sehr viel sagen. Leider reicht die Zeit dafür nicht aus. Deswegen möchte ich auf eine Sache den Schwerpunkt legen, nämlich darüber, was lernen wir, was sehen wir eigentlich in dieser Geschichte über Gott? Weniger über Moses, mehr über Gott. Was ist das für ein Gott, der uns da begegnet? Wie ist er? Was können wir hier lernen? Denn das ist ja das Spannende bei Gottesbegegnung, dass wir immer etwas über uns lernen und wir uns verändern, aber dass wir auch etwas über Gott lernen und unser Bild von Gott sich vielleicht verändert. Deswegen nehme ich euch mit in 2. Mose 3, wer es mitlesen möchte. Da steht drüber Moses Berufung, 2. Mose 3. Moses aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Es beginnt sehr profan. Moses, ein Schaf- und Ziegenhirte, der hier seine Schafe durch die Wüste treibt. Wenn man die Geschichte von Moses ein bisschen zurückverfolgt, merkt man, es gab schon spannendere Zeiten in seinem Leben. Schon als Kind wollte man ihn umbringen, dann ist er aber heimlich versteckt worden, ist auf Umwegen in die Geschichte, in die Familie des Königs aufgenommen worden, dort groß geworden als Prinz von Ägypten. Hätte eine große Karriere machen können, hat aber dann einen Menschen umgebracht, im Jähzorn, im Augenblick ist dann geflohen in die Wüste und hat jetzt 40 Jahre lang hier in der Wüste Schafe und Ziegen gehirtet. Eine eher unspannende Zeit in seinem Leben, wahrscheinlich nicht voller Gottesbegegnungen, nicht voller großer Dinge, sondern einfach der normale Alltag, den wir auch so oft erleben in unserem Beruf, in unserem Studium, in unserer Familie. Keine großen spektakulären Erlebnisse. Bis zu diesem Tag, wo plötzlich etwas passiert. Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Versucht euch da mal einen Moment mit reinzuversetzen in diese Szene, also Wüste, alles normal, sandig, keine großen, auch in der Landschaft nichts Aufregendes, vielleicht ein bisschen Ziegengestank in der Luft und so ein bisschen das Blöken. Ich habe im ersten Gottesdienst Mähen der Schafe gesagt, das ist natürlich falsch, mähen tut man den Rasen, die Schafe blöken, also das Blöken der Schafe. Ja. Plötzlich dieser Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Und das ist eine Einleitung zu einer sehr eigentümlichen Erscheinung hier, die immer so ja und doch nicht ja ist. Es geht hier gleich immer so weiter, dass man denkt, ist es nun das oder das? Ist es nun, brennt er nun oder brennt er nicht? Verbrennt er nun? Ist es nun, wer begegnet mir da? Ist es Gott? Ist es nicht Gott? Hier heißt es der Engel Gottes. Und wir haben gedacht, zur Veranschaulichung können wir mal diesen Busch, den haben wir extra hier hingestellt, den werde ich jetzt mal anzünden. Nein, lieber doch nicht. Das wäre mal schön, man kann sich das so vorstellen, wie dieser Busch da brennt, aber das sagt ja noch nicht viel. Und Moses sagt, seine erste Reaktion ist erstmal Neugierde. Das will ich mir mal näher anschauen. So geht's also hier weiter. Ich habe hier umgeblättert, das sollte nicht sein. Da sprach er, Moses, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum dieser Busch nicht verbrennt. Also erstmal Neugierde, da will ich doch mal näher hingehen. Dann geht's aber weiter, als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und wenn man das schon mal manchmal gehört hat, wenn Gott zu einem sagt, Mose, Mose oder Abraham, Abraham, dann denkt man immer, Gott ruft ihn jetzt zu sich. Also sagt Moses, hier bin ich. Aber erstaunen, Gott sprach, tritt nicht herzu. Tritt nicht herzu. Ja, was jetzt? Ne? Ruft er mich oder doch nicht? Soll ich ihm jetzt nahe kommen oder soll ich jetzt fernbleiben? Auch hier bleibt die Geschichte noch so ein bisschen unklar. Und jetzt kommt die Erklärung von Gott. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich weiß nicht, was bei euch in den Ohren klingelt, wenn ihr dieses Wort hört, heiliges Land. Ich habe natürlich jetzt 6 Jahre in einem Land gelebt, das man das heilige Land nennt. Ja, das auf verschiedene Weise geheiligt ist, dadurch, dass Gott seine Fußspuren in diesem Land hinterlassen hat, dass es ganz viele Orte gibt, wo Gott Menschen erschienen ist. Das wusste Mose damals natürlich noch nicht. Ich weiß nicht, was du verbindest mit diesem Begriff, hier ist heiliges Land, oder man könnte auch übersetzen, Boden, heiliger Boden, heiliger Grund und Boden. Und dieses Wort heilig ist ja etwas, mit dem wir zum Teil heute noch sehr wenig anfangen können. Ich weiß nicht, was du damit verbindest. Ich kann jetzt auch das Wort nicht erklären, aber es drückt etwas aus von Ehrfurcht, von Geheimnis, von Ferne und von etwas Unerklärlichem, Besonderen, Göttlichen, das wir in unserer, auch in unserem Glaubensleben oft gar nicht mehr so kennen. Ich weiß nicht, wie oft dieses Wort heilig, außer in Lobpreisliedern, in deinem normalen Glaubensleben so auftaucht. Für uns ist Gott eher so selbstverständlich geworden. Wir kennen Gott so als Teil unseres Alltags, was ja auch gut ist. Ja, wir stehen morgens schon auf und haben die Losung beim Frühstück und dann so Frühstück und Gott, das geht so ineinander über. Ja, und wir reden eben zwischendurch mal beim Zähneputzen, vielleicht betet man und sagt Gott, toll, dass du da bist. Ja, und auch das ist ja eigentlich auch etwas Gutes. Unsere Gottesdienste sind so wie dieser hier in Wohnzimmeratmosphäre. Ja, man hat es hell und warm und sitzt beieinander, man guckt sich gegenseitig an und fühlt sich eigentlich so wie bei Muttern zu Hause. Manche bringen noch ihre Tasse Kaffee mit rein und machen so ein bisschen spätes Frühstück hier. Und das ist so unsere Art, Gottesdienst zu feiern. Unsere Gebete sind so wie eine Plauderei am Telefon manchmal. Man sagt eben Gott, was gerade dran ist, was man möchte, was man braucht. Und so. Und auch unsere Anbetungszeiten sind manchmal so ein bisschen so wie früher so ein Liederabend am Lagerfeuer. Man sitzt gemütlich beieinander, singt ein paar schöne Lieder und fühlt sich dabei wohl, ja. Und wenn dann richtig die schönen Anbetungslieder kommen, dann nimmt man sich mal in den Arm und schunkelt ein bisschen so, ja. Das ist so. Und, wenn man jetzt wie ich ein bisschen in Jerusalem gelebt hat, dann hat man da das andere Extrem erlebt, ja. Gottesdienste in diesen großen alten Kathedralen, wo du also schon, wenn du reinkommst, in die Tür durch so ein großes schwarzes Loch erstmal gehst und dann riesige Hallen, wo es irgendwie schallt und dann von irgendwoher tönen die Gesänge der Mönche mit mittelalterlichen Tönen, ja, und der Raum ist erfüllt mit Weihrauch und Kerzen und so und es ist alles so halbdunkel und das ist so ein ganz krasser Gegensatz zu dem, wie bei uns Glaubensleben und Gottesdienst und sowas ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass das eine besser und das andere schlechter ist. Sondern was ich glaube, ist, dass wir in der Art, wie wir Gott quasi für selbstverständlich nehmen und alltäglich mit ihm umgehen, diesen Aspekt, den Moses hier begegnet, manchmal ein bisschen vergessen. Ja? Dass wir nicht mehr merken, wenn wir auf heiligem Boden stehen. Weil für uns alles Alltag und Normalität ist. Und dass wir manchmal solche Begegnungen mit Gott wieder brauchen, wo wir merken, ich stehe auf heiligem Boden. Hier ist ein besonderer Ort. Es geht auch hier weiter. Gott spricht zu Moses im Vers 6. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal deine Reaktion war auf eine Begegnung mit Gott. Dass du dein Angesicht verhüllst, dass du eine Ehrfurcht hast und dich nicht traust, Gott anzuschauen. Die jüdischen Rabbinen haben darüber sehr viel diskutiert. War das jetzt richtig von Moses oder falsch? Die einen sagen, nein, er hätte Gott anschauen sollen, hätte er Gott erkannt und so hat er halt was verpasst. Die anderen sagen, nein, es war gerade richtig, denn Gott ist so besonders, dass man ihn nicht einfach so und unüberlegt anschauen soll. Zu diesem Thema Heiligkeit habe ich euch mitgebracht, was ich gerne vorlesen möchte von Matt Redman, ein Lobpreisleiter, den Leute in meinem Alter noch quasi kennengelernt haben. Und wir singen auch seine Lieder noch, obwohl heute andere Namen in sind. Der hat ein gutes Buch geschrieben hier, Matt Redman, Face Down, Gottes Heiligkeit neu entdecken. Und er schreibt etwas zu diesem Thema, Gottes Heiligkeit. Er schreibt, ich liebe den Ausdruck, dass Gott der ganz andere ist. Er sagt viel darüber aus, worum es bei Lobpreis und Anbetung geht. Es geht um die Erkenntnis, dass Gott so heilig, rein, unvergleichlich und einzigartig ist, dass nichts und niemand ihm auch nur nahe kommen kann. Er ist der Inbegriff der Herrlichkeit, von beispiellosem Glanz und unerreichter Macht. Er übersteigt den menschlichen Verstand. Selbst die größten Genies können ihn nicht erfassen. Unerschöpflich, unermesslich und unbegreiflich. Ewig, unsterblich, unsichtbar. Die höchsten Gipfel der Berge und die tiefsten Tiefen der Täler sind nur ein schwacher Abglanz seiner Größe. Das Strahlen der Sterne über uns ist nur ein schwacher Schimmer im Vergleich zu seiner unendlichen Herrlichkeit. Und jetzt schreibt er hier über einen Musiker, den auch Leute in meinem Alter noch kennen. Wir haben ihn noch gehört, Bruce Springsteen, er ist ein Rockmusiker für die Jüngeren unter uns. Viele Kritiker der Musikbranche sind sich darin einig, dass Bruce Springsteen ein besonderes Talent dafür hat, das Alltägliche wie etwas Außergewöhnliches klingen zu lassen. In der Kirche tun wir manchmal genau das Gegenteil. Wir nehmen das Außergewöhnliche, nämlich Gottes Nähe, und lassen es wie das Normalste auf der Welt klingen. Wir schaffen es nicht, ein Gefühl für die Andersartigkeit Gottes zu vermitteln. In der Regel neigen wir dazu, Gott auf eine für uns fassbare Größe zu reduzieren. Ich weiß nicht, ob das diese Diagnose auch für dich zutrifft. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so diesen Eindruck hattest, ich stehe auf heiligem Boden. Gottes Gegenwart ist so übermächtig, so anders, dass ich erschauere in Ehrfurcht. Ich weiß nicht, was solche Texte mit dir machen, wie wir sie eben gesungen haben. Heilig, 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 singen dir zur Ehre, aller Engel, hohe Chöre. Oder lass mich, wo ich gehe, sitze und stehe, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Das ist, glaube ich, etwas, das wir in diesem Text neu erkennen können. Und dennoch geht es mir nicht darum, jetzt Gott in eine weite Ferne zu rücken. Ja, vielleicht, wenn man so viel über die Heiligkeit Gottes redet, dann denkt man vielleicht, okay, also soll man ihn wieder ein bisschen weiter wegrücken, ein bisschen distanzierter machen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Denn wir sehen, dass diese Geschichte jetzt, nachdem die Heiligkeit Gottes Moses bewusst wird, überraschend eine andere Richtung nimmt. Hier heißt es nämlich, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Diese Aufzählung am Ende lasse ich jetzt mal weg. Was ich das Spannende finde, ist, hier wird erst gesagt, hier gibt es so eine heilige Gottesbegegnung, wo Gott so anders ist, dass Moses erstmal zurückschreckt, sein Angesicht verhüllt, gar nicht so richtig weiß, ja, in diesem brennenden Dornbusch wird das ja alles ausgedrückt, wer ist nun dieser Gott? Und jetzt sagt dieser heilige Gott, der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört, ich habe ihre Leiden erkannt. Gott sieht, Gott hört, Gott erkennt. Und dieses Wort erkennen hat etwas sehr Nahes, etwas sehr, was mit Fühlen zu tun hat. Und hier ist etwas Erstaunliches, was Moses hier merkt. Dieser große heilige Gott, den man gar nicht so richtig greifen kann, vor dem man angstvoll oder ehrfürchtig sein Angesicht verhüllt, der sagt plötzlich, ich kenne dich. Ich kenne dein Volk. In diesem Fall war das das Volk Israel, das in Ägypten in der Sklaverei war. Und dieser heilige Gott sagt, ich kenne euch, ich sehe euch, ich höre euer Geschrei, ich fühle euren Schmerz. Und dann, und das ist der Oberknaller, sagt er, ich bin herniedergefahren, um euch zu retten. Also so bildlich redet Gott hier, dass man sich das irgendwie fast so wie, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Von wo fährt Gott hernieder? Wo war er vorher? Aber Gott macht es so dinglich, so greifbar, dass er sagt, so nah bin ich dir, dass ich dich sehen und hören kann, dass ich fühlen kann, wie du dich fühlst und dass ich herunterkomme, um dich zu retten. Also ich glaube, das ist das Faszinierende in dieser Geschichte, dass wir nur dann, wenn wir die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, die Unerklärbarkeit Gottes wirklich verstehen, dass wir dann auch zu schätzen lernen, was es eigentlich heißt, dass dieser Gott nun so nahe kommt, dass er sein Volk rettet, dass er zu seinem Volk kommt, dass er selber herunterkommt. Und noch einen Schritt weiter geht, denn er sagt dann, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh du nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Also nicht nur, dass Gott irgendwie seinem Volk nahe kommt und Gott irgendwie weiß, wie es mir geht und wie ich mich fühle, sondern Gott sagt jetzt auch noch, und ich habe mit dir was vor. Du bist mir nicht egal, du bist auch nicht nur ein Teil von deinem Volk, sondern du bist jemand, den ich gebrauchen will, um meinen Plan in dieser Welt umzusetzen. Ich habe etwas vor mit meinem Volk und du bist jemand, der darin eine wichtige Rolle spielt. Das ist vielleicht auch für uns wichtig zu hören an so einem Wahlsonntag. Dass Gott sagt, mir ist das nicht alles egal, was ihr da unten macht. Mir ist das auch nicht egal, es ist nicht euer Ding, was ihr da unten wählt. Sondern du hast eine Rolle in dieser Gesellschaft. Du hast, mit dir habe ich etwas vor. Auch wenn es um die Regierung dieses Landes geht. Aber auch wenn es um dein Studium geht, um deinen Beruf, um deine Familie, um dich, der du jetzt in der Kinderbetreuung sitzt oder die und dich um die Kinder kümmerst. Oder dich, der du es am Podcast vielleicht hörst und irgendwo bei der Arbeit unterwegs oder am Spülbecken das hörst. Gott sagt, dich kann ich gebrauchen, dich will ich gebrauchen. Du bist wichtig. Und dieses Nebeneinander von dem großen und heiligen und anderen Gott, der doch so nahe kommt, dass er sagt, ich komme herunter und ich will mit dir etwas machen. Ich kenne deine Gefühle, ich kenne deine Gedanken, ich höre dein Schreien. Das ist, glaube ich, das sehr Spannende in dieser Geschichte. Die Theologen, die so eine Geschichte anschauen, die haben sich das angeschaut und haben gesagt, das ist so ein krasser Gegensatz, das kann doch gar nicht sein, dass das von demselben Menschen geschrieben ist. Die haben sich das angeguckt und haben gesagt, in Wirklichkeit sind das zwei verschiedene Geschichten, die hat nur jemand zusammengeschrieben. Die eine Geschichte, die handelt von dem namenlosen Gott, der fern ist, der heilig ist, der auch nicht mit Namen genannt wird. Und die andere handelt von dem Herrn. Das ist ja immer, wo bei Luther Herr steht, da steht ja eigentlich der Name Gottes. Ja? Der Herr, der seinen Namen zeigt, der seinem Volk nahe ist, der Moses beruft. Ja? Und vielleicht manche haben das auch im Rallye-Unterricht gelernt, dass das eigentlich zwei verschiedene Geschichten sind, die nur zufällig hier zusammengeschrieben wurden. Ja? Da hat man also die Quelle, die Gottesquelle und die Herrenquelle. Das sind also zwei verschiedene. Aber die jüdischen Ausleger, die haben schon sehr früh eine ganz andere und, wie ich finde, sehr viel weisere Erklärung dafür gehabt. Die haben nämlich gesagt, in Wirklichkeit ist es ganz wichtig, dass wir beides zusammenhalten. Und deswegen hält die Bibel auch beides zusammen. Deswegen redet die Bibel immer sowohl von Gott ohne Namen als auch von dem Herrn mit seinem Namen. Und die jüdischen Ausleger sagen, immer da, wo die Bibel Gott sagt, da will sie seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit beschreiben, also seine Größe. Und immer da, wo sie sagt, der Herr, da will sie sagen, wie Gott uns nahe kommt, wie er seinen Namen zeigt, wie er sein Gesicht zeigt. Und gerade dieses Nebeneinander müssen wir als Bibelleser verstehen. Wir müssen verstehen, in diesem Miteinander, dass der Heilige Gottes ist, der uns nahe kommt, denn nur dann macht das Nahekommen Sinn, aber dass es auch der Heilige Gott ist, der uns nahe kommt. Denn sonst wäre die Heiligkeit Gottes auch irgendwas Fremdes, was uns auch egal sein kann. Aber dieses zusammenzuhalten, das ist eigentlich das Spannende. Wir leben in spannenden Tagen auch im Moment. Im jüdischen Kalender, der ja auch der biblische Kalender ist, ist heute Abend beginnt Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der wichtigste und heiligste Tag im ganzen Jahr. Wir sind eigentlich schon die letzten 10 Tage mittendrin in der Vorbereitung. Letzten Samstag war der jüdische Neujahrstag. Ein Tag, wo nach der jüdischen Tradition sozusagen Gott Abrechnung hält mit seinem Volk und sagt, liebe Leute, was ist im letzten Jahr gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was ist in deinem Leben gut und schlecht gelaufen. Da kommt Gott sozusagen als Richter in die Welt und sagt, lass uns mal Abrechnung halten. Und dann wird gesagt, die Leute, die ein ganz tolles Leben geführt haben, die alles richtig gemacht haben im letzten Jahr, die kriegen eine Belohnung. Und die alles falsch gemacht haben, denen droht die Todesstrafe. Ja? Und dann gibt es aber noch ein drittes Buch, da kommen die rein, die so irgendwo dazwischen sind, was natürlich die meisten von uns sind. Und zu denen sagt jetzt Gott, es gibt noch 10 Tage Zeit, da kannst du umkehren. Kannst du das machen, wo Roland eben drüber redete, du kannst Metanoia machen, du kannst zurückkommen zu Gott, du kannst wieder neu anfangen mit Gott. Bis zum Yom Kippur, bis zum Versöhnungstag, der jetzt morgen, also heute Abend anfängt. Das ist sozusagen die Zeit der Gnade. Und in diesen Tagen denkt man sehr viel darüber nach, über dieses Miteinander von dem großen und heiligen Gott, der als Richter der Welt unser aller Leben beurteilt, der sein Urteil über uns spricht und sagt, ja, gut, böse, Leben oder Tod. Und der gleichzeitig aber auch der gnädige Gott ist, der sagt, hey, ich möchte, dass du wieder zu mir zurückkommst. Ich möchte eine Beziehung zu dir. Ich möchte, dass du gerettet wirst. Ich halte die Türen offen. Es gibt da viele Gleichnisse, die die Rabbinen erzählen, wie Gott am Fenster sitzt und sagt, komm doch zu mir zurück, noch ist Zeit. Und das ist also genau diese Zeit, in der man darüber redet, dass Gott heilig ist und dennoch auch gnädig. Und ich möchte schließen mit einem Gleichnis, was die Rabbinen erzählen aus dieser Zeit, was uns etwas darüber zeigt, wie das beides zusammenhängt. Und zwar ist es ein Gleichnis von einem König, der mit seinen Knechten abrechnet. Ihr kennt das, Jesus hat auch solche Gleichnisse erzählt. Ein König schuldete jemand 100 Goldtaler. Der König schickte zu ihm einen Boten und ließ ihm sagen, komm, mache deine Abrechnung mit dem König. Der aber hatte Angst. Da schickte der König einen zweiten Boten und ließ ihm wieder sagen, komm, mache deine Abrechnung mit dem König. Da hatte er immer noch Angst. Was tat also der König? In der Nacht erhob er sich, nahm seinen Beutel, legte 100 Goldtaler hinein und warf ihn dem Schuldner durchs Fenster. Der stand auf, nahm den Beutel und fing an, sich zu freuen. Darauf schickte der König ihm einen weiteren Boten und sagte ihm, komm, mach deine Abrechnung mit dem König. Dieses Mal kam er und bezahlte seine Schuld. So beglich der Arme seine Schuld und der König bekam zurück, was ihm gehörte. Ein jüdisches Gleichnis, das etwas darüber erzählt, dass Gott, der große Richter der Welt, gerechtes Gericht spricht über uns alle und doch dann in der Nacht hingeht, und die Schuld, die eigentlich der Schuldner bezahlen müsste, in ein Säckchen packt und ihm durchs Fenster wirft und sagt, damit kannst du bezahlen. Und das ist eigentlich auch das, was wir jetzt gleich im Abendmahl feiern wollen. Denn das ist genau das, was uns das Neue Testament sagt, was Gott in Jesus getan hat. Der große und heilige Richter der Welt ist zu uns gekommen, ist heruntergekommen zu uns, ist uns nahe gekommen und hat sich gezeigt, hat sein Gesicht gezeigt in Jesus und ist sozusagen von seinem Richterstuhl herabgestiegen und hat den Preis, den wir ihm schulden, selbst bezahlt am Kreuz. Das ist der große Versöhnungstag der Bibel. Das ist der große Versöhnungstag, den wir im Abendmahl jetzt gleich feiern wollen. Dass wir am Anfang des Abendmahls immer singen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaot. Alle Länder sind voll mit seiner Herrlichkeit. Das ist der große und heilige Gott. Und dennoch, der gleiche Gott bricht das Brot und teilt den Wein aus und sagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Und das ist getan, damit eure Sünde und eure Schuld bezahlt ist. So nah kommt ja der heilige Gott. Amen.